Hallihallo und herzlich willkommen bei Kicker Daily am Dienstag. Mein Name ist Yannick Brunner und bei mir der Mann, der für die Streichnachfolge am liebsten Peter Neururer in Freiburg sehen würde, Michael Bächle.
Ja, hi. Wäre zumindest der Einzige, der in Sachen Entertainment halbwegs gleichwertig wäre.
Ja, der könnte mithalten. Ja, wir sprechen heute über den Trainerwechsel, der gestern so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Niko Kovac muss Platz machen an der Seitenlinie in Wolfsburg für einen alten Bekannten. Bevor wir da aber tiefer reingehen, wie immer die News des Tages.
Er sollte sein Länderspieldebüt für Deutschland feiern, aber daraus wird jetzt leider nichts. Alexander Pavlovic fällt für die kommenden zwei Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande aus. Er war ja einer von 6 Neulingen, die Julian Nagelsmann berufen hatte, aber jetzt wird er von einer Mandelentzündung außer Gefecht gesetzt. Eine Nachnominierung ist momentan nicht geplant.
In der kommenden Länderspielpause testet Deutschland ja, wie erwähnt, gegen Frankreich und die Niederlande. Das werden aber nicht die letzten Tests vor der Europameisterschaft sein. Heute Vormittag hat der DFB bekannt gegeben, dass die finalen Generalproben gegen die Ukraine und Griechenland stattfinden sollen. Gegen die Ukraine spielt die Mannschaft von Julian Nagelsmann am 3. Juni in Nürnberg und gegen Griechenland dann am 7. Juni in Mönchengladbach. Nagelsmann begründete die Gegnerwahl so: Mit dieser Spielart hatten wir zuletzt unsere Schwierigkeiten.
Die von Gérard Piquet initiierte Kings League bekommt erstmals ein deutsches Team, und zwar unter der Führung eines sehr prominenten Namens. Mario Götze ist zusammen mit dem Influencer Younes Saru Präsident des neuen Teams, das den Namen Juniors FC trägt und das beim Kings World Cup in Mexiko Ende Mai an den Start gehen soll. Kings League gerne, kennen vielleicht nicht alle, stellt man sich so ein bisschen vor wie Fußball-Videospiel von Super Mario in echt.
Ja, genau. In Deutschland ist wahrscheinlich die Baller League als ähnliches Projekt etwas bekannter. International ist die Kings League mit ihren alternativen Regeln und den Spezialmodi schon ziemlich groß, muss man sagen. Als Schirmherren für diesen World Cup sollen Zlatan Ibrahimovic und auch Neymar mitwirken.
Ja, Götze selbst wird übrigens nicht mitspielen. Er wird nur in repräsentativer Funktion dabei sein. Mal schauen, ob er dann trotzdem nach Saisonende nach Mexiko reist. Seine Chancen auf die EM-Nominierung sind ja aktuell eher schlecht.
Ja, gestern wollten wir eigentlich schon über ihn sprechen, aber da ist der Abschied eines gewissen anderen Bundesliga-Trainers dazwischen gekommen. Heute nicht weniger aktuell, der Trainerwechsel in Wolfsburg. Niko Kovac ist weg, Ralf Hasenhüttl ist da und wir sprechen über die Hintergründe mit unserem heutigen Gast und Wolfsburg-Reporter Michael Richter.
Hallo, grüße euch, schön bei euch zu sein.
Ja, Michael, du bist ja heute das erste Mal zu Gast bei Kicker Daily, deswegen wollen wir dich auch kurz vorstellen, denn du hast genau ein Bundesligaspiel mehr gemacht als wir beide hier. Erzähl uns doch mal und erzähl den Hörern gerne mal die Geschichte dahinter.
Ja, also wenn ich einen Text darüber schreiben müsste, den würde ich anfangen mit den berühmten Worten, die Älteren mögen sich erinnern, so starten ja solche History-Texte. Also das ist ewig her. Das war tatsächlich im Dezember 1984. Und ehe jetzt irgendeiner auf den Gedanken kommt, man hat es hier mit einem großen Bundesliga-Ex-Profi zu tun, ich bin weit entfernt davon, sondern habe eigentlich damals durch das Pech anderer, die eigentlich hätten im Tor stehen sollen, das Glück gehabt, mal mittun zu dürfen in dem ganzen Zirkus. Und das kam eigentlich dadurch, dass der damalige Bielefelder Torhüter, das ist ja das Spiel beim Verein Arminia Bielefeld gewesen gegen Werder Bremen, der damalige Bielefelder Stammtorhüter Wolfgang Kneipp hatte im Spiel davor die rote Karte gesehen. Sein Stellvertreter Rainer Wilk war der legitime Nachfolger und sprang dann aber bei einer Rettungsaktion so nach einer Stunde mit dem Kopf gegen den Pfosten und konnte dann nicht mehr weiter tun. Ja, und dann war es eigentlich wie im Film. Der wurde dann da so an mir vorbeigetragen. Man hatte gar keine Zeit, groß nervös zu werden und stand da plötzlich zwischen den Pfosten. Und dann ging es ratzbatz weiter. Halbe Stunde Spielzeit ungefähr noch. 2 Gegentore, unglücklich 3-4 verloren in der letzten Minute. Und das war ein Anfang und Ende meiner Bundesliga-Karriere.
Lass uns mal zum VfL Wolfsburg kommen. Gestern wurde Hasenhüttl offiziell vorgestellt. Du warst vor Ort. Wie hast du ihn wahrgenommen? Wie war die Stimmung?
Also, das hatte schon was von Aufbruchsstimmung, die vor allem seinem Auftritt geschuldet war. Es war insofern ganz interessant, weil man ein paar Stunden zuvor noch Niko Kovac genau auf dem Podium gesehen hatte nach dieser 1-3 Niederlage gegen Augsburg, der ja, wie er eigentlich in den letzten Wochen schon war, so ein bisschen in sich gekehrt, auch sehr ruhig, sehr still. Es war alles von einer großen Schwere geprägt da zuletzt, nicht nur bei den Statements von Niko Kovac. Und plötzlich sitzt da so ein Ralf Hasenhüttl, der bestens erholt aus seinem Sabbatjahr kommt, der ein gutes Jahr Pause gemacht hat und vielleicht sogar noch länger hätte machen wollen, wenn nicht der Hunger zurückgekehrt wäre, wie er es ja beschrieben hat, und der VfL Wolfsburg Interesse gezeigt hätte. Insofern war das ein totales Kontrastprogramm, Ralf Hasenhüttl da zu erleben und seine Statements zu hören. Wenn es auf dem Platz so munter weitergeht wie in seinen Aussagen, dann bin ich recht zuversichtlich, was die Wolfsburger Zukunft angeht.
Lass uns mal nochmal einen Punkt ein bisschen vertiefen. Du hast es gerade schon angerissen. Hasenhüttl hatte ja eigentlich auch schon mal im Kicker-Interview angekündigt, dass er seine Karriere als Trainer beenden will. Warum ist er jetzt nochmal zurückgekommen auf die Trainerbank?
Also das hat er ganz wunderbar beschrieben eigentlich. Es war für ihn so, wie es uns, glaube ich, allen irgendwo geht. Man versucht Abstand zu nehmen von diesem Fußball, man versucht ein bisschen zur Ruhe zu kommen und schafft das auch einigermaßen und kommt dann aber an irgendeiner Stelle an den Punkt, wo man sagt, ja, der Fußball fehlt mir halt doch. Und das hat er sehr glaubhaft rübergebracht. Er hat die vielen anderen schönen Dinge des Lebens genossen, so wie er sagte. Er ist auch mal untergetaucht und abgetaucht in die Anonymität und hat es genossen, im Straßencafé zu sitzen, ohne gleich erkannt und angesprochen zu werden, Autogramme geben zu müssen oder vielleicht erklären zu müssen, warum seine Mannschaft gerade wieder verloren hat. Das hat er sehr gut rübergebracht und hat dann aber auch gleichzeitig gesagt, der Fußball lässt einen dann doch nicht los. Und man schaut dann plötzlich wieder mehr. Bei der Weltmeisterschaft sagt er, hat er 3 Spiele gesehen und dann jetzt aber wieder relativ lückenlos die Bundesliga, was so seine Liga ja auch ist, wie er gesagt hat. Ja, und dann packt's ihn. Und das hat er ganz ehrlich gesagt, dass er da vielleicht auch so ein bisschen von dem wieder Abstand nehmen musste, was er eigentlich auch bei uns ja im Interview relativ klar formuliert hatte.
Ja, Kovac stand jetzt schon mehrere Wochen, fast Monate stark in der Kritik. Hasenhüttl wurde jetzt nur wenige Stunden nach der Entlassung verkündet. Da muss ja schon die ganze Zeit im Hintergrund nach einem Nachfolger gesucht worden sein. Weißt du, wie das gelaufen sein könnte?
Also nicht lückenlos weiß ich das, aber es ist tatsächlich so, und das hat ja der Wolfsburger Sportdirektor Sebastian Schlinzilotz gestern auch erklärt, wie es jetzt zumindest auch zu Ralf Hasenhüttl gekommen ist.
Mit diesem Wissen kann man jetzt natürlich auch fragen, kommt dieser Trainerwechsel von Kovac zu Hasenhüttl nicht vielleicht zu spät? Also der VfL Wolfsburg hat 11 Spiele nicht gewonnen, ist auf Platz 14 abgerutscht mit einer Mannschaft, die ja eigentlich von der Ambition, von der Qualität her deutlich besser dastehen sollte.
Dazu ein ganz klares Ja und Nein. Es ist so, dass er zu spät kommt, ja, um die großen Ziele in dieser Saison noch zu erreichen, die man sich irgendwann mal gesteckt hat. Also da war ja Minimum, dass man ums internationale Geschäft mitspielt, was in diesem Jahr ja wirklich sehr, sehr einfach zu sein scheint, aber den Wolfsburgern möglicherweise nicht mehr gelingt. Von daher werden sie mutmaßlich ihre Ziele vom Anfang der Saison nicht mehr erreichen. Deshalb kam der Wechsel vielleicht spät, wobei ein Wechsel ja auch nicht immer eine Garantie dafür ist, dass es dann besser läuft. Aber nein, deshalb, weil ich glaube, sie haben es jetzt ganz vernünftig gemacht. Sie werden erkannt haben, dass in dieser Saison nicht mehr viel geht und haben diesen Trainerwechsel, mit dem sie sich ja so ein bisschen was überlegt haben, auch für die Zukunft, so gelegt, dass dieser Trainer jetzt mit seiner ganzen Frische und ohne den ganz großen Druck, noch irgendwelchen Zielen hinterherlaufen zu müssen, erstmal anfangen kann zu arbeiten, alles in Ruhe kennenlernen kann. Das ist jetzt auch die Phase, wo man vielleicht Spieler kontaktieren kann, die neu dazukommen müssen. Er wird in diesem Jahr nicht absteigen. Er hat 6 Punkte Vorsprung vorm Relegationsplatz und ich glaube, da sind wir uns alle einig, da sind mutmaßlich noch ein paar andere Vereine eher dran als die Wolfsburger. Er wird also eine relativ ruhige Saison spielen, sicherlich auch noch das ein oder andere Spiel gewinnen. Und wird einen guten Eindruck kriegen, um dann die lange Vorbereitung bestreiten zu können, hier und da den Kader vielleicht gemeinsam mit der sportlichen Führung zu optimieren. Und dann geht's im nächsten Jahr eigentlich richtig los. Und da reden wir dann über ganz andere Dinge als jetzt im Moment.
Ja, Kovac stand ja jetzt viel in der Schusslinie. Wie viel der schlechten Leistungen fallen denn auch auf die Mannschaft zurück? Also wo siehst du denn die Hauptgründe für diesen Absturz?
Also ich denke mal, dass es irgendwo schon im Zwischenverhältnis, im Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Kovac nicht mehr so gestimmt hat, dass die Mannschaft, glaube ich, nicht mehr so richtig verstanden hat oder vielleicht auch nie so richtig verstanden hat, wohin dieser Trainer eigentlich mit der Mannschaft will. Er hat auch viele Personalwechsel dann vollzogen, selten mit der gleichen Aufstellung wieder gespielt, aus teilweise schwer nachvollziehbaren Gründen die Formation wieder durcheinander gewürfelt. Und am Ende war schon so eine gewisse Orientierungslosigkeit zu spüren. Nicht unbedingt festgemacht von Anfang an, aber gerade so in Phasen des Spiels, wo man hätte anders agieren müssen, vielleicht auch jetzt am Samstag wieder. Es war eine schwierige Situation, nach der guten ersten Halbzeit das Ding gegen Augsburg einigermaßen vernünftig zu Ende zu bringen. Aber da kam halt nichts mehr. Es kam dann dieses 1:1 kurz vor der Pause. Und hinterher, selbst in Unterzahl, hätte man gegen diese Augsburger wahrscheinlich noch mehr herausholen können, als es dann am Ende so geschafft wurde, wenn die Mannschaft intakt gewesen wäre und gewisse Mechanismen abrufbar gewesen wären, um sich auf die neue Situation einzustellen. Das ist irgendwo im Laufe der Zeit irgendwo auf der Strecke geblieben, zwischen Mannschaft und Trainer auch. Und das Ergebnis ist dann halt diese Serie von 11 Spielen, in denen es halt nur noch zu 6 Unentschieden gereicht hat.
Was darf man denn jetzt erwarten von Hasenhüttl auch in Richtung Spielphilosophie? Wird sich da jetzt einiges gleich mal grundlegend ändern?
Also er will auf jeden Fall Frische und Attraktivität wieder ins Spiel reinbringen. Das verbinde ich jetzt mal automatisch mit einem Offensivfußball. Denn am schönsten und am besten sieht es immer aus und fühlt man sich auch, wenn man frisch und frei nach vorne spielen kann. Ich denke mal, da wird er auch das, was im Kader steckt, herauskitzeln wollen, um das hinzubekommen. Er ist ja jetzt erst seit ein paar Stunden in Wolfsburg und wird sich auch erstmal ein Bild verschaffen müssen von dem Kader, den er zur Verfügung hat. Aber es steckt ja einiges an Offensivpotenzial in diesem Kader drin. Also gerade jetzt mit Kevin Behrens, ja auch noch ein neuer zusätzlicher Mann dazugekommen, der das Ganze noch mit bereichert. Und wenn dann die Länderspielpause zu Ende ist, der Kader vollzählig ist und Hasenhüttl dann aus dem Vollen schöpfen kann, denke ich mal, wird das ein offensiv ausgerichteter Fußball sein. Er sagt ja auch selber, er ist zwar von der RB-Schule, die ja sehr aggressiv gegen den Ball spielt, geprägt, aber will davon so ein bisschen wegkommen in den Ballbesitzfußball. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es ein dominanter, offensiver Fußball wird. Zumal er ja auch seinen Auftrag darin sieht, die Leute wieder mitzunehmen und das Umfeld. Und wie kann er das besser machen als mit einem offensiven Fußball, wo man im Stadion auch wieder das Gefühl hat, beste Unterhaltung und möglichst natürlich dann auch wieder Erfolge zu sehen.
Ja, nach der Länderspielpause steht direkt ein Auswärtsspiel bei Werder an. Wir werden genau drauf schauen, wie sich die Situation in Wolfsburg entwickelt. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einblicke und einen schönen Feierabend später.
Gerne, euch auch.
Janik, wir hatten es vorhin schon in den News. Die deutsche Nationalmannschaft spielt eines ihrer beiden Vorbereitungsspiele auf die EM in Nürnberg, also in dieser schönen Stadt, in der wir beide hier sitzen und leben. Gehst du hin?
Ja, im schönen Max-Morlock-Stadion, da bin ich auch beim 1. FC Nürnberg ab und zu. Jetzt beim Länderspiel kann es natürlich sein, dass ich für die Arbeit vielleicht beim Spiel bin. Das wäre dann übrigens mein allererstes Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Stadion, zumindest der Männer.
Krass, ja. Irgendwie ist es irgendwie ein bisschen strange. Also wir beide gehen ja auch öfters mal ins Stadion, aber tatsächlich deutsche Nationalmannschaft der Männer haben wir beide dann nicht so die Erfahrungswerte. Ich war tatsächlich nämlich auch nur bei einem einzigen DFB-Länderspiel in meinem Leben und das ist schon über 20 Jahre her mittlerweile. Ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut. 2003 war das in Stuttgart. Freundschaftsspiel gegen Italien. 0-1 verloren. Torschütze Christian Vieri für Italien.
Oh, Legende.
Ja.
Ich bin tatsächlich schon länger auf der Jagd nach diesem einen Inter-Trikot, 2002 circa. Das ist so iconic. Und dann mit Vieri hinten drauf. Das wäre ein Traum.
Also, liebe Hörer, wenn jemand weiß, wo es ein Vieri-Trikot von 2002 gibt, gerne an Daily@kicker schreiben. Janik freut sich.
So Vintage-Trikots immer schwierig.
Ja, ja, immer schwierig und sehr teuer, glaube ich auch. Ne? An das Spiel damals 2003 habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so die großen Erinnerungen. Aber ich weiß noch, dass ich nach dem Spiel interviewt wurde und zwar vom DSF damals noch. Also da merkt man, wie lange das her war. Übrigens merkt man das auch an der Aufstellung der deutschen Mannschaft, die ich hier gerade nochmal angeschaut habe. Die linke Seite Tobi Rau und vorne Paul Freier.
Ja, er klingt eher nach diesem berühmten Team 2006.
Ja, stimmt.
Aber bevor wir da jetzt zu tief reingeraten, was das von uns für heute. Ich bin morgen wieder da, dann mit Isa statt mit dir, Michael. Bis dahin, schönen Feierabend.
Ciao, ciao.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.